Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Heute zu Gast ist Benedikt Böhm. Er ist einer der bekanntesten Speedbergsteiger. Er rennt also möglichst schnell mit Ski auf den Berg und das auch noch auf 8000er im Himalaya. Nebenbei ist er noch Geschäftsführer von Dynafit, einer der größten Bergsporthersteller im Skitourenbereich. Wir sprechen über den Spagat zwischen Beruf, Familienvater und Profisportler, was er beim Bergsteigen gelernt hat und wie er das im Berufsleben einsetzen kann. Außerdem, wie er nach dem tödlichen Unfall seines besten Freundes auf eine Expedition mit dem Risiko umgeht und wie er es geschafft hat, tatsächlich eine Lebensversicherung abzuschließen, wie er mit Nachhaltigkeit umgeht und natürlich, wohin seine nächste Expedition führen wird. Für mich ein ganz besonderer Gast, denn ich kenne Benny schon seit 19 Jahren, konnte ihn seine persönliche Entwicklung und die Entwicklung von Dynafit immer sehr nahe miterleben. Freut euch auf einen spannenden Podcast mit Benedikt Böhm. Servus Benny.
Hi Martin.
Schön, dass wir uns hier treffen.
Absolut.
Wir sitzen hier im schönen Sterzing und in der Kaminstube trinken ein Bierchen nach einem anstrengenden Arbeitstag. Du kommst, glaube ich, gerade aus Bozen, oder?
Genau. Cheers.
Lass mal anstoßen.
Prost. Prost. Und du von der Transalp?
Leider nicht. Ich war nicht bei der Transalpin mit dabei. Das haben nur meine Kollegen und Kolleginnen gemacht. Ich musste leider heute arbeiten und bin jetzt extra hierher gefahren aus München. Aber ja, trotzdem schön, dass wir uns heute hier treffen. Ja, es ging ja darum, praktisch diese Geschichte mit der Alpenüberquerung zu machen und den Abschluss. Aber so ist das halt. Manchmal muss man den Weg gehen.
Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne. Beni, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Wir sind nämlich beide Geschäftsführer von Unternehmen aus der Bergsportbranche und wir sind beide auch leidenschaftliche Bergsportler. Allerdings unterscheidet sich das ein bisschen. Ich bin nämlich Hobbysportler, ambitionierter vielleicht, aber ich habe den riesen Vorteil, ich kann abends nach dem Arbeitsalltag gemütlich irgendwo hochradeln und ein Bierchen trinken und du musst ordentlich Höhenmeter abliefern.
Müssen nicht.
Stelle ich mir das falsch vor?
Nee, müssen nicht, aber es stimmt, dass ich dass ich selten mir die Zeit nehme für ein Bier. Das stimmt. Leider.
Das heißt, wie schaut dann so ein Arbeitsalltag aus oder so ein Tagesablauf aus bei dir?
Ja, meistens, also ich würde sagen, eigentlich fast immer, außer wenn jetzt sowas ist, wie jetzt, also normalerweise, wenn wir uns jetzt nicht getroffen hätten, dann wäre ich sicherlich vielleicht noch auf den Berg gegangen. Aber heute Morgen klassisch, also wenn ich im Bozen bin, sowieso immer, dann stehe ich halt auf um, keine Ahnung, wie heute um vier.
Vielleicht mal, Bozen ist das Headquarter.
Genau, Bozen ist das Headquarter
der Firma.
Von Saliva, genau, Dynafit steht ja gerade in Kieferswelden. Aber in Bozen sind viele zentrale Funktionen, eben mit der Oberalp, was ja die Mutter praktisch ist von diesen sechs Bergsportmarken, die dazugehören. Und Dynafit ist eben eine, die ich leiten darf.
Und eigentlich wohnst du in München?
Eigentlich wohne ich in München, genau. Aber ich bin dann eben, ja, nicht wöchentlich, aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt wahrscheinlich fast alle zwei Wochen in Bozen. Und da wohne ich sozusagen immer im Hotel direkt am Berg und da ist immer mein Morgenritual, weil es natürlich so perfekt ist, weil ich halt direkt vom Hotel starten kann, immer meine 1000 Höhenmeter da direkt auf den Kreuzstein, heißt der, und ja, und das ist, dann geht der Tag schon mal gut los. Genau. Und dann war heute im Board-Meeting und jetzt bin ich hier.
Und normalerweise geht es dann auch am Abend auch nochmal los?
Nee, also normalerweise ist eben genau das, dass ich, also das merke ich schon ganz klar, am Abend komme ich nicht raus. Also am Abend komme ich einfach nicht aus dem Geschäft raus. Am Abend ist dann immer noch irgendwas, man wird eh nie fertig mit der Arbeit und da will ich vielleicht auch mal die Kinder ins Bett bringen, wenn ich sie denn sehe unter der Woche und wenn ich es irgendwie schaffe, vor acht daheim zu sein, dass ich sie noch irgendwie vielleicht noch ein Buch vorlese, was viel zu selten vorkommt. Aber abends ist einfach, das geht nicht. Und ich bin auch ein Morgenmensch und ich weiß einfach, wenn ich es am Morgen nicht gemacht habe, dann wird es schwierig, dass ich es irgendwo noch reinbaue. Also außer nochmal, ich bin irgendwo speziell am Weg oder so, aber es muss eigentlich morgen stattfinden.
Das heißt, du schaust am Abend, bist du bei den Kindern zu Hause?
Ja, am Abend bin ich leider oft nicht bei den Kindern daheim, weil ich entweder im Büro bin noch irgendwie oder weil halt ich irgendwo unterwegs bin. Dadurch, dass ich doch relativ viel, nachdem sich Dynafit immer international entwickelt und auch halt natürlich durch diese Bozen, sagen wir mal, zwei Standbein-Geschichte, ist das nicht so, aber abends ist halt eben, da ist halt immer irgendwie was los, dass ich einfach nicht rauskomme, sagen wir so.
Und du hast drei Kinder, ja. Wie alt sind die?
Und du hast jetzt eins, gratuliere nochmal ganz herzlich.
Vielen Dank, ja.
Die sind 11, 8 und 5.
Bist du mit denen schon am Berg unterwegs?
Ja, voll. Vollgas.
Ich habe dich mal getroffen, wo ihr auf Ski, wir haben uns am Bonneck getroffen, wo du auf Skitour warst. Ich glaube, ein oder zwei Kinder konnten schon alleine mit Ski bergauf gehen. Und die Kleine hast du noch in der Kraxe getragen und die Ski auf dem, in der Kraxe drinstecken gehabt und konnte selber runterfahren wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut. Nee, das war echt immer mein Ritual. Also meistens ist ja die Alpspitze am Wochenende mein Morgenberg. Und entweder hat ein Freund von mir gleich die Kinder eben mitgenommen oder so. Und dann haben wir uns dann direkt am Bonneck getroffen und die beiden Jungs gehen selbst. Und man sieht es ja auch, es hat sich auch bei Dünnerfeld niedergeschlagen, da mit dem Youngster-Programm, was ja inzwischen echt einer der Bestseller ist. Also das ganze Kinderprogramm, wo wir inzwischen eine Bekleidung haben und so. Also auch spannend, wie die Marke dann mitwächst, ja, weil man halt auf einmal wahrscheinlich mir sonst gar keine Gedanken über Kindersachen gemacht. Aber genau, und die Kleine ist in meinem Rucksack drin. Und das haut dann echt inzwischen schon rein, weil die über 20 Kilo wiegt. Aber das hat mir echt, macht mir so Spaß, die Kinder da mitzunehmen. Und der große Tipp, ich glaube, wie wir uns gesehen haben, da waren auch mehrere Kinder dabei. Also auch für dich, wenn du nochmal deine Kinder mitnimmst, viele Kinder mitnehmen. Also es ist viel stressfreier, 5 oder 10 Kinder dabei zu haben, als nur seine eigenen, die ganze Zeit jammern, weil da gibt's kein Gejammer. Selbst der 8-Jährige, und der war ja 7 schon, wie er gelaufen ist, oder sogar 6, der läuft das Bonneck hoch. Wenn da andere Kinder dabei sind, dann gibt's kein einziges Jammern, was auch immer, weil die laufen halt einfach. Und ich bin mit Erwachsenen und trinke mal oben noch ein Bier. Da trinke ich tatsächlich dann Bier, weil dann war die Alpspitze schon gemacht. Dann war noch mal Bonneck mit 25 Kilo da hinten drauf. Und dann da oben ein Bierchen trinken. Und das waren so geile Wochenenden. Also das war genial.
Cool, ich werde es mir merken.
Ja, unbedingt.
Denkst du, es gibt ja jetzt die Kinderlinie von Dünnerfit, glaube ich, seit einem Jahr ungefähr, oder?
Ja, jetzt wirklich als komplette Linie, erste wirklich komplette Skitourlinie, genau, kommt es jetzt eigentlich raus, also mit Textil und allem drum und dran.
Glaubst du, dass es daran liegt, dass du selber mit deinen Kindern unterwegs warst, oder anders, hättest du es auch schon vor 10 Jahren gegeben?
Also zwei Dinge. Also tatsächlich glaube ich, dass es das jetzt so komplett gibt, tatsächlich, weil ich eben genau mit den Kindern unterwegs bin die ganze Zeit und gesehen habe, was die für Painpoints haben und was man dann noch alles machen kann. Also mit Sicherheit in der Vollkommenheit, wie es jetzt ist, also dass wir das so hinbekommen haben gegen viele Widerstände. Also die Produktmanager waren nicht begeistert. Inzwischen schon, aber am Anfang nicht unbedingt.
Das habe ich schon öfters gehört, dass die Produktmanager nicht von deinen Ideen begeistert
sind. Ja, stimmt, ehrlich. Ist das? Ja, aber am Ende dann doch. Aber dann ja, ab und zu, also ich klicke ja auch manchmal daneben, aber oft, jetzt sind sie schon, weil, und das nochmal zu deiner Frage, das Thema Kinder ist echt explodiert. Also es ist wirklich explodiert und ich glaube, der Kinderski, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist inzwischen das Kinderset, muss man jetzt sagen, ist inzwischen eines unserer bestverkauftesten Sets. Und das war natürlich vor 10 Jahren, gab es diesen Markt noch überhaupt gar nicht. Also das war überhaupt kein Thema. Und es ist natürlich durch Corona, wo dann auf einmal Familien in diesen Sport gekommen sind, ist es so durch die Decke gegangen, dass wir das alle gar nicht fassen konnten. Und da waren wir natürlich genau am richtigen Spot, weil wir zufälligerweise genau davor eben dieses Kinderset gebracht haben. Also gesagt haben, wir müssen jetzt das Thema mal ein bisschen anpacken und vielleicht liegt es einfach auch daran, dass es so unattraktiv ist und so schwer ist. Kann ja nicht sein, dass der Kinderski schwerer ist wie der Erwachsenenski. Also, und das, glaube ich, war dann schon so ein Door-Opener und der Wiederverkaufswert ist sehr hoch von den Teilen und jetzt das Textil ist auch gut gelaufen. Es war also die nächste große Hürde, weil es halt doch was anderes ist, ob du mit dem Skianzug, mit dem Kinderskianzug bergauf gehst, da schwitzen sich die Kinder zu Tode und mit der Jogginghose ist vielleicht auch nicht so geil, die dann pitschnass ist. Also das hat sich jetzt echt ganz gut entwickelt und wir sponsern das Ganze, also wir haben jetzt keine große Marge drauf, aber es macht halt total Spaß und bereichert die Marke, finde ich auch einfach total.
Kann ich mir vorstellen. Ich bin auch gespannt und mein Sohn ist ja erst 7 Monate alt, ich muss leider noch ein bisschen warten, aber da hoffe ich, dann gab es einige Entwicklungen nochmal in dem Material. Aber bevor du jetzt hier die Kollektion auspackst und mir irgendwas verkaufen möchtest, rutsche mal wieder zurück zum Thema ein Stück weit. Unternehmen kann man ja an Kennzahlen erkennen, ob sie erfolgreich sind oder nicht oder ob es gut ist oder nicht. Bei Familien ist es eher schwieriger. Musst du da Abstriche machen? Also denkst du dir manchmal, du bist ja auf Expeditionen unterwegs und eigentlich müsste ich zu Hause sein, die Kinder ins Bett bringen.
Also ich habe 2 Dinge bereut. Erstens, oder wo ich mir gedacht habe, was werde ich bereuen? Das eine ist sicherlich, wie viel Zeit hast du mit den Kindern verbracht? Und das zweite ist, was war dein Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Also das sind so Gedanken, die ich mir vielleicht vor 10 Jahren gar nicht gemacht hätte, aber das war, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Und mit den Kindern ist es sicherlich, dass die Family die meisten Abstriche macht. Und dann ist es halt so, man ist halt so, wie man ist. Also ich weiß dann auf der anderen Seite, ich bin halt so gestrickt. Also ich kann da nicht aus meiner Haut, weißt du, ich bin halt einfach, ich erinnere mich dann oft an den Satz zurück, ich war mal auf Expedition am Broad Peak und da habe ich den Mike Horn kennengelernt. Sagt er dir was? Mike Horn, der ist ein Abenteurer, ein Südafrikaner, Wahnsinnstyp. Also wenn du den googelst, Mike Horn ist wirklich so ein richtiger Abenteurer. Also der hat den Amazonas durchgeschwommen. Das ist so ein Abenteurer, der 90er, 2000er, ist ein Wahnsinn. Also schon das Gesicht, der Händedruck, obwohl er, glaube ich, irgendwie ein, zwei Finger fehlen hatte, hat er mir fast die Hand gebrochen. Also er ist total imponiert. Also, und da habe ich ihn gefragt, weil ich auch sagte, wie lange, also der war wirklich Monate unterwegs. Der hat auch so ein eigenes großes Schiff, ist groß gesponsert auf dem Mercedes und so. Und damals habe ich ihn gefragt, wie ist denn das, weil der auch zwei Töchter hat und so. Und da auch familiär einige Dinge waren und so. Und hat er gemeint, du, ich bin halt einfach nicht gemacht dafür, zu Hause zu sein. Aber er ist sicherlich ein guter Vater. Also weißt du, und das war so total ehrlich in dem Moment. Also ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. Also ich liebe es, Zeit mit den Kindern zu verbringen und vor allem am Berg und auch die intensiven Erlebnisse und versuche halt einfach, wenn ich dann Zeit mit ihnen habe, dass ich halt wirklich mit ihnen, wie kürzlich ins Karwendel gehe, mit ihnen zelten gehe. Niemand ist da und es sind dann so Dinge, die schweißen uns halt zusammen. Da ist auch kein Handy da, kein Nichts und das sind so. Also da zehre ich dann auch von diesen Erlebnissen, aber mir ist natürlich bewusst, dass ich bei weitem nicht so viel da bin, wie es eigentlich sollte und dass ich da sicherlich große Defizite habe. Ich habe gestern war zum Beispiel das Schulfest, das Sommerfest. Ich war noch auf keinem einzigen Elternabend, ich war auf keinem einzigen Schulfest. Also und jetzt habe ich es auch wieder verpasst, weil eben gestern alles voller Termine war, Boardmeeting heute, ich in Bozen. Also das sind sicherlich Dinge, wo ich nicht stolz drauf bin, sagen wir mal so.
Wie machst du das mit den Expeditionen? Also du bist schließlich Geschäftsführer, da muss man schon auch da sein. Wenn du auf Expedition bist, bist du ja wochenlang unterwegs. Bist du dann freigestellt, weil du bist ja letztendlich auch der wichtigste Influencer für die Marke Dynafit? Oder wie? Ich habe mich das häufig gefragt, wie macht ihr das eigentlich?
Nee, ich werde nicht freigestellt. Also habe ich auch nie, würde ich vielleicht sogar werden, wenn ich es irgendwie darauf anlegen würde. Aber es ist wirklich mein Urlaub, den ich nehme. Auch übrigens jetzt, am 15. August geht es los auf Expedition an meinem Geburtstag. Nach Nepal zusammen mit einem nepalesischen Bergsteiger, wo ich mich schon total darauf freue. Aber andere Geschichte, nee, es ist tatsächlich wirklich immer mein Urlaub, auch aus der persönlichen. Also erst einmal würde ich es, glaube ich, gar nicht packen. Selbst wenn ich jetzt das Angebot bekommen würde, ich muss ja irgendwie schauen, also das muss ich ja mir auch schon irgendwie aus den Knochen schneiden. Und zweitens ist auch der Anspruch da, dass ich ganz klar sage, hey, das ist meine private Zeit, die ich da investiere und das passt auch und ich versuche es auch, wie soll ich sagen, weitmöglich quer zu finanzieren, halt mit vielleicht Partnersponsoren und allem Möglichen, dass man das halt irgendwie hinbekommt und das hat sich ja immer ganz gut so einfach war das immer von Anfang an ist das ja so gelaufen. Also ich weiß noch, wie ich damals bei Dynafit angefangen habe vor 19 Jahren, nur um die Geschichte zu vollenden. Damals war ich ja noch Nationalmannschaft Skibergsteigen. Und da sagte der damalige Geschäftsführer, also jetzt fängst du bei uns an und alles gut, aber das mit der Nationalmannschaft wird schwierig, weil im Winter wirst du halt einfach voll reinhauen müssen. Da hatten wir noch kein Sommerprogramm, nichts.
Also in Nationalmannschaft Skibergsteigen?
Skibergsteigen, ja. Und dann hat er aber gesagt, weißt du was, aber dann geh halt im Sommer auf Expedition, musst dich halt ein bisschen ummünzen. Und ich habe dann, das war 2003 und 2004 bin ich schon zu ihm gekommen und gemeint, du, hier, 6 Wochen Expedition. Und dann habe ich gesagt, du weißt, was du gesagt hast und... Du, und am Anfang war das echt ein Riesenthema, da war ständig, also die ersten Jahre auf Expedition hatte ich wirklich jeden Tag ein Satellitentelefonat, weil irgendeine Katastrophe war, weil irgendwas irgendwie in der Firma nicht gelaufen ist oder so, aber umso professioneller die Firma wurde und umso besser die Teams wurden, jetzt ist es eigentlich eher so, dass ich mal anrufe und sage, wie schaut's denn aus oder so. Also ich bin immer in Kontakt sowieso, weil das ja auch die Berichterstattung immer mit dabei ist und das macht mir auch Spaß, weil es eine andere Perspektive nochmal ist, also auch dieses Produkt zu erschaffen. Also nur Expeditionen wäre mir fast zu eintönig. Aber jetzt geschäftlich muss ich sagen, ist es inzwischen so gut organisiert. Jeder weiß, dass ich am 15. August gehe. Ich weiß es auch. Die Deadlines sind nach vorne geschoben. Die Dinge sind erledigt. Es ist auf einmal da möglich. Die Dinge passieren halt dann. Ja. Und wenn es 15. September wäre, dann würde alles bis zum 15. September. Also die Menschen, weißt du ja selber, die arbeiten nach Deadlines, nennt man selber auch. Und daher hat sich das inzwischen echt super entwickelt und ist relativ entspannt.
Aber nochmal zurück zu diesem Influencer. Würdest du sagen, du bist der wichtigste Influencer für Dynafit?
Nee, würde ich nicht sagen.
Du bist ja schon das Gesicht. Und
ich weiß nicht, müssen andere beurteilen. Also ich glaube, es hat am Anfang, sagen wir mal so, hat sich das gut miteinander verwoben, weil es ja gar keine, weil es ja wieder, sagen wir mal, also da war ja auch die Frage, wie vermitteln wir überhaupt den Menschen den Sport und so. Und das war einfach, glaube ich, meine persönliche Begeisterung für den Sport mit natürlich tollen Leuten, nicht nur jetzt im Geschäft mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch, glaube ich, jetzt im in den ganzen Sportaktionen, darf man nicht vergessen, war ich ja nicht allein, sondern hatte tolle Wegbegleiter und habe sie auch nach wie vor und auch viele, die ja Kollegen sind und Kolleginnen. Also das war halt, hat sich halt so ergeben. Aber ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass ich, wenn ich das Einzige, was ich sagen würde, ist, was vielleicht bei mir ein bisschen spezieller war, wie vielleicht bei dem einen oder anderen, war sicherlich, dass ich halt immer diesen totalen, bis jetzt ja noch, wo ich mir manchmal denke, hoffentlich wird es vielleicht auch mal sogar ein bisschen weniger, aber auf der anderen Seite, halt immer diesen totalen Drive hatte. Also niemand zwingt mich jetzt auf Expedition zu fahren, aber ich will es halt einfach unbedingt. Ja. Ich will halt irgendwie, das ist mein großes, das muss sein und ich habe einfach total Spaß dabei und ich muss ja auch nicht, wie du vorhin gesagt hast, ich muss ja nicht aufstehen, ich muss ja das nicht schnell machen oder so, aber ich mache es halt einfach gerne. Und das, glaube ich, so die Kreativität und auch zu sagen, hey, welche Expedition ist hier, was können wir in den Alpen machen, können wir das schnell machen, können wir das. Also da war immer wieder halt so Sparring auch natürlich mit den Leuten, wo ich mir gesagt habe, ich muss einfach, ja. Und das war sicherlich sowas, wo halt so ein unbändiger, ja, einfach so ein Feuer da ist, was noch nicht ausgehen will, sagen wir mal so.
Das ist auch gut so. Du als Profisportler letztendlich oder auf dem Level, wo du unterwegs bist als Sportler, muss man ja manchmal durchaus auch Egoist sein. Und wie geht dir das dann so im Berufsalltag? Fällt dir das leicht, Aufgaben, Entscheidungen abzugeben? Oder ist es nach wie vor für dich schwierig? Ich kenne dich noch ein bisschen von früher auch, wo ich meine, du hast immer überall deine Finger drin. Und hat sich das so entwickelt oder siehst du da parallel noch zum Bergsport, was so Egoismus betrifft?
Also Egoismus, klar, du brauchst natürlich schon einen Egoismus, wenn du einfach Ziele hast. Ich meine, das weißt du selber als Chef auch, ja, dass man irgendwie, also wenn du nur Everybody's Darling bist, dann wird's wahrscheinlich nicht lange, bist du glaube ich nicht lange Chef. Also du musst teilweise auch unangenehme Entscheidungen treffen oder die Fähigkeit haben, Nein zu sagen. Auch beim Bergsteigen, da geht's ja auch darum, was nehme ich da wirklich mit auf so einen 8000er und aus all den tollen Möglichkeiten, die wir haben. Und das haben wir jeden Tag, weil wir so viele, also ich meine, du hast 1000 Möglichkeiten bei Bergzeit. Wir haben uns ja oft ausgetauscht, was da alles möglich wäre von, auch was ihr jetzt hier macht mit Content und, aber irgendwann mal muss man sich halt konzentrieren. Was macht man, was macht man nicht? Und zu den tollen Möglichkeiten, die vielleicht auch, wo Kollegen dahinter stehen und die, wo Interessensgemeinschaften dahinter stehen, wo man sagt, nein, sorry, wir gehen da rein. Insgesamt muss ich sagen, von dem abgeben können, das habe ich, würde ich jetzt behaupten, aber wäre interessant, was mein Führungsteam dazu sagt, ja. Aber ich würde sagen, ich kann das gut. Also ich kann das tatsächlich wirklich gut, weil ich denen viel mehr vertraue in vielen Dingen als mir selbst und da gar nicht reinfuschen will, sondern eher den Rahmen gebe und vielleicht den maximalen Support geben will. Aber auch im Bergsport ja ganz ähnlich. Also diese Eigenverantwortung, bevor wir in die Todeszone gestiegen sind, ist eines der wichtigsten, ja, Fähigkeiten, damit man ein Teamplayer sein kann. Also ich kann da nicht jemanden dabei haben und genauso wenig kann ich sein, der auf einmal, der auf einmal abhängig vom anderen ist oder so. Man bildet zwar Symbiosen und man stärkt sich gegenseitig und so, aber am Ende ist es schon ganz klar, ich vertraue dem 100%, dass der seine Grenzen kennt, dass der sein Ego unten lassen kann, dass es dem um die, ja, sagen wir mal, um die beste Entscheidung geht und nicht ums Recht haben. Und ich glaube, das würde ich, wie gesagt, ich habe jetzt gerade das Bild nicht vor mir, wie ich vielleicht da früher war, aber ich würde sagen, da bin ich heute wesentlich, habe ich einfach ein tolles Führungsteam, dem ich total vertrauen kann. Und da, ja, und so bin ich auch aufgewachsen und so bin ich auch in der Oberalp behandelt worden und so gebe ich es auch weiter. Also auch sowohl vom Heiner als auch vom Christoph, vom CEO, also wo einfach das Vertrauen geben und dann schau mal, was du draus machst.
Das hört sich gut an. Also vielleicht zur Erklärung, Oberalp gehört ein Familienunternehmen der Familie Oberauch und die hast du gerade gemeint mit Heiner.
Genau.
Es ist wirklich toll zu hören und du gibst ja auch Management-Seminare. Ist es genau das, was du da versuchst, auch weiterzugeben oder ist es dann eher das, was du sozusagen das Transportieren von Bergsport und von Extrembergsport auf Management? Oder was lernt man da bei dir?
Hoffentlich lernen wir überhaupt irgendwas.
Nein, ich würde sagen, soll ich mal ein Seminar
besuchen? Genau, dann kommst du mal zu mir. Ja, Seminar. Nein, ich würde sagen, ich habe ja nie danach gesucht, das ist so zu mir gekommen. Ich glaube, die Kombination aus dem Extremsport und sicherlich den Erlebnissen, die ich da hatte, und vielleicht im Management, die gibt's nicht so oft, sagen wir mal so. Also diese Erlebnisse gibt's, wo ich ja nicht, wie soll ich sagen, auch nicht um alle Erlebnisse glücklich bin, aber wo ich halt in Situationen war, wo ich mich irgendwie, ja, ums Eingemachte ging in vielen Dingen, aber natürlich auch darum, vielleicht neue Wege zu gehen mit diesen Speedbegehungen in 8000ern und vielleicht die Ängste zu überwinden und so. Und da sind ganz viele Dinge, die ich auch mit ins Geschäft genommen habe. Und wenn du mich jetzt so kurz fragst, das ist sicherlich so diese Brücke zwischen der Extremen und dem Geschäftsleben. Und natürlich schon auch mit dem allem, was dazugehört, auch mit dem, was wir gerade besprochen haben. Ich hatte nie ein Problem damit, über Ängste zu sprechen. Ich bin als fünftes Kind geboren von insgesamt 6 Kindern in München und war das ängstlichste Kind. Also ich habe echt Ängste gehabt, wo ich heute auch meine Kinder denke, die haben ja auch ganz unterschiedliche Ängste, aber die mich echt blockiert haben. Also das würde man heute nie vermuten. Und da sind einfach Dinge entstanden, auch an diesen 8000ern, von Angstkarten, von der Erkenntnis, dass wir Angst vorhaben, von vielen anderen Dingen, dass man Angst teilen kann. Aber das ist nur ein Aspekt von vielen, die halt so sind, von dem Umgang mit Ungewissheit, dass das ganze Leben eigentlich eine Expedition ist, dass, wie man solche vielleicht Ziele anpackt, die man sich gar nicht hätte vorstellen können, wie man mit totaler Frustration umgeht, mit gewaltigen Rückschlägen. Also, das sind ganz viele Aspekte, die man halt im Geschäftlichen auch hat. Und ich würde sagen, so diese Resilienz, oder ich würde es fast inzwischen nennen Schockresilienz, die wir brauchen, also jetzt auch in unserem Geschäft, wenn wir dir überlegen, was war jetzt bei uns die letzten paar Jahre los, runter, hoch, Corona, wieder dann super, boom, ganz wieder runter, dann kommt der Ukraine-Krieg, dann haut sich dann Konsum, also wir haben ja ständig irgendwelche, du brauchst ja echt, du bist ja wie also von einem Hagelschauer.
Krisenmanager.
Genau. Und diese Schockresilienz und so, ich meine, das sind sicherlich Dinge, die habe ich auf Expeditionen echt schmerzhaft erlernen müssen, aber auch der Umgang mit Fehlern, auch der Umgang, ich meine, das weißt du selber auch der Umgang mit Risiko, mit Entscheidungen, das lernst du nicht auf der Uni. Also da wird man halt als junger Mensch extrem schnell reingeworfen und und da habe ich echt da habe ich auch so viele Fehler gemacht und so viele Dinge essentiell, wo ich in irgendwelchen Krankenhäusern in Peru lag oder so, wo dann so diese Reflexion kam. Und ja, und das glaube ich, genau, ist so ein bisschen das, was ich da versuche, diese Kombination vielleicht mitzugeben. Aber schon ganz klar auch dieses Vertrauen und Vertrauen geben, wo ich eben auch viel hier in der Firma lernen dürfte und auch von der Familie Oberrauch und dem Management, was mich halt da so begleitet.
Das ist cool, vielleicht besuche ich mal ein Seminar bei dir. Ja, du bist Höhenbergsteiger. Als Höhenbergsteiger muss man körperlich robust sein, muss einen guten Willen haben, dich durchzusetzen oder auch irgendwie zielorientiert sein, viel Reserven haben. Und diese körperliche Stärke, die du ja hast, ich glaube, ich habe mal ein Buch gelesen, glaube ich, da hast du noch mal geschrieben oder jemand hat das über dich gesagt, dass du extrem robust bist, auch in der Höhe viel Reserven hast. Nutzt du das auch in der Arbeit? Also sagen dieses extrem zielfokussierte...
Ich glaube, was schon ein Thema ist, was ich immer mehr erkenne... Ja, also für mich zumindest, ich weiß, würde mich interessieren, was du dazu sagst, aber ich glaube so auch in unseren Jobs und bei allem dem, was wir tun, ich glaube, es geht schon ganz viel um diese Belastbarkeit und das, was man eben einstecken kann, sagen wir mal so. Also das Austeilen ist nicht mehr das, also wie soll ich sagen, früher dachte man immer, man muss ja der taffe Manager sein und hier und da, aber es geht eben oft darum, wo man sagt, hey, das Ding lasse ich einfach laufen, choose your battles, also wie emotional bist du und lässt dich da mitnehmen und verbringst auch Energie mit irgendwelchen Dingen, die eigentlich irrelevant ist. Also alles hat ja, das ist ein Spruch, den meine Mutter immer sagt, ja, alles hat die Bedeutung, die man ihr gibt. Das hat sie mir als Kind schon immer gesagt und ich habe das früher immer nie gecheckt, aber es ist halt so. Ja. In dieser Welt hat fast nichts in Bedeutung, außer wir geben dieser Sache eine große Bedeutung. Und wenn wir dieser Sache eine große Bedeutung geben, dann hat sie halt auch eine große Bedeutung für uns. Und wenn wir keine große Bedeutung geben, dann hat sie halt keine. Und das ist immer mehr so gekommen. Und wenn ich heute so drüber nachdenke, also zu deiner Frage, dann ist es eben genau diese Belastbarkeit und wo man einfach sagt, hey, das also, weiß nicht, ein Kollege hat immer gesagt, was juckt's eine Wildsau, wenn sich, was juckt's die deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau dann kratzt, ja. Also so ein bisschen, das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Faktor, dass man besser durchkommt, sagen wir mal so. Und dieses Entscheiden können, was ist jetzt das Essentielle und worauf muss ich mich konzentrieren, das ist sicherlich schon auch was ganz Essentielles aus dem Bergsport und natürlich an diesen Speedbegehungen von diesen 8000ern, wo ich mich halt echt so konzentrieren musste, weil wir die Lagerketten ausgelassen haben. Und ich würde sagen, wenn es einen Punkt gibt, abgesehen von den anderen Punkten, Ängsten und alles, was wir vorhin gesprochen haben, dann ist es diese absolute Konzentrationsfähigkeit, alles andere auszublenden und zu sagen, diese 6,2 Kilogramm Gesamtgepäck, die bringen mich jetzt zum Gipfel und alles andere lasse ich weg. Von jedem Schnürsenkel, von jedem Gramm. Also wenn man uns da sehen würde, wie wir im Basecamp hocken und jedes also Bändchen abschneiden und also dann würde man denken, was für Psychopathen sind das? Ja, aber das war halt genau diese fast spirituelle Erfahrung, zu wissen, was ist echt, was ist essentiell und was ist einfach nur wichtig. Auch wenn ich es total gerne dabei hätte, aber es macht mich langsamer und deswegen lasse ich es weg.
Aber das kann ich tatsächlich berichten über dich, das ist mir bei dir immer wieder aufgefallen. Es gibt ja, also Dynafit ist ja die Marke sehr spezifisch auf Skitouren, und sagen wir Trailrunning, jetzt vielleicht noch ein bisschen Bike dazu. Aber es gibt ja immer zig Möglichkeiten, neue Sportarten mit aufzunehmen. Und du warst immer der, der gesagt hat, nein, lass uns fokussiert bleiben und lass uns keine neuen Produktgruppen mit aufnehmen. Und von dem her ist das, glaube ich, an der Stelle schon zu übertragen, ja, von, so wie du gesagt hast, eigentlich von deiner Erfahrung als Speedbergsteiger oder da zu sagen, nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Finde ich schon faszinierend. Und was mich auch fasziniert hat, hat eigentlich über die Jahre, muss ich sagen, dass du immer sehr nah am Markt warst. Und so historisch gesehen, wir kennen uns jetzt, du hast gesagt, vorhin seit 19 Jahren bist du bei Dynafit. Genauso lange kennen wir uns. Du hast mir nämlich schon von 19 Jahren Sachen verkauft. Du hast ja nach dem Studium Außendienst eigentlich angefangen, mehr oder weniger, oder? Und damals war ja Dynafit nichts eigentlich. Ja. Es war ja praktisch wirklich, es wollte ja kein Mensch haben. Ja. Und du hast ja unermüdlich hast du versucht, das Zeug zu verkaufen. von dem her ist echt, muss ich echt sagen, da hat man schon echt deinen Willen auch gespürt. Und ich glaube, hast ja auch einen großen Teil da zu der Markenentwicklung beigetragen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, damals warst du natürlich automatisch am Markt. Ja? Du warst da draußen im Handel unterwegs, hast mit Kunden Kontakt gehabt und so weiter. Jetzt hast du ein Unternehmen mit ein paar hundert Leuten. Es ist viele, viele Millionen Euro Umsatz. Das heißt, du hast ja gar nicht mehr direkten Kontakt. Wie machst du das, dass du noch dran bleibst und da die richtige Richtung für das Unternehmen finden kannst?
Also ich glaube, es ist ein total essentieller Teil, auch wenn es natürlich nicht mehr in der Intensität ist, aber diese Zeit muss man sich rausschneiden, aber ich muss sie mir gar nicht rausschneiden, weil ich will sie auch unbedingt haben. Ich will nie den Bezug zu den Menschen verlieren. Und deswegen zum Beispiel auch diese Idee mit der Wiesn, wo du jetzt dabei bist am 29. September, dass man immer wieder, also ich bin ja vor allem hier auch wegen den Menschen. Also wegen den Menschen, ob das jetzt eben Partner wie Bergzeit, wie du bist und mit all deinen Kolleginnen und Kollegen oder wie andere, da haben sich ja so tolle Freundschaften ergeben und ich telefoniere heute noch oder sehe sie, wenn es geht, aber meistens ist es doch dann leider nur bei Telefon ganz oft, auch mit kleinsten Spezialisten, die halt Freunde geworden sind und die mich auch direkt anrufen und die mich auch oft mit kritischen Dingen, wo ich auch total dankbar bin, weil es ein Freundschaftsdienst ist, mit kritischen Dingen konfrontieren und sagen, hey Böhm, da passt irgendwas nicht, passt mal da auf oder passt hier auf. Und das, glaube ich, ist ja, das genieße ich total und danach suche ich auch. Aber für mich ist auch der größte, um das noch abzuschließen, für mich ist der größte, ich habe am Sonntag ein Offside gehabt mit unserer Dynafit-Mannschaft, das heißt, hieß Dynafit United, und da habe ich gefragt, hey, was ist es denn, was uns wirklich stolz macht? Was ist es? Ist es jetzt mehr Umsatz? Ist es mehr Kunden? Ist es mehr Profit? Ist es mehr? Und ich habe gesagt, was mich wirklich stolz macht, und die meisten waren sich dann schon einig, ist, wenn ich da draußen am Berg bin und irgendwie Leute mit unseren Produkten sehe. Also da habe ich jedes Mal wieder einen geilen Smile. Und gerade aus der Anfangszeit, wo es ja, also ich meine, du hast ja völlig recht, ja, wo es wirklich, wo du ja die Leute fast zwingen musstest, unsere Produkte anzuziehen. Ja.
Es waren wilde Zeiten,
genau. Und jetzt siehst du auf einmal Leute, also die von Kopf bis Fuß Dynafit anhaben und auch noch die richtigen. Und ich frage die, also ich frage auch total viele Endkonsumenten und sage, hey, wie ist denn das? Und denen sagen die mir auch kritische Sachen und sagen, boah, also da muss ich ganz ehrlich sagen, aber der hat mir das besser gefallen von dem Mitbewerber oder von euch früher oder mach doch mal das. Ich rede echt, auch wenn ich schnell bin, aber ich rede mit jedem, wenn ich irgendjemand sehe, sage, hey, wie ist denn der Schuh oder wie passt die Jacke oder gefällt dir der Ski oder und was auch immer. Und dann kommen sofort so Gespräche und das, also ich habe da nach wie vor dieses Feuer und lasse das nicht einfach an mir, wie soll ich sagen, einfach gar nichts, sondern ich muss die immer sofort ansprechen.
Das ist beeindruckend, ja, muss ich wirklich sagen. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von dir und auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund für die Entwicklung von Dynafit, dass das so stattgefunden hat oder immer noch stattfindet.
Ja, und auch die, also ich würde sagen, die Mitarbeiter sind auch gleich, also auch das Führungsteam bei mir und ich glaube auch alle, die sind da immer noch am Markt und das muss es auch sein, weil ich glaube, sobald wir diese Bodenhaftung verlieren und die Haftung zum Markt, ich glaube, das wäre so der Anfang vom Ende. Also weil wenn wir das nicht mehr haben, also ich glaube, wenn du irgendwann bei mir sagst, hey Böhm, jetzt hast du es verloren, dann weiß ich, dann muss ich mir einen anderen Job suchen. Also dann nee, wirklich, weil das ist, glaube ich, unbedingt.
Gar nicht so einfach, der Podcast jetzt so aufzunehmen, nämlich immer wieder zwischen Sport und Business hin und her zu switchen, aber nochmal auf Sport zu kommen. Du hast ja eigentlich von Anfang an, warst du auf Speed. Du warst in der Nationalmannschaft relativ früh, als Jugendlicher, glaube ich schon, oder? Hast du angefangen, Skitouren, Wettkämpfe, ja, Langlauf und dann, genau, und dann Skitouren, Wettkämpfe gemacht. Und dann kamen die ersten Expeditionen, ja relativ bald dann eigentlich. Was fasziniert dich so an dem ganzen Thema Speedbergsteigen heute?
Also was mich fasziniert, und ich glaube, das ist das große Missverständnis, also was langsam immer mehr aufgelöst wird, zumindest in einigen Zielgruppen, aber ich glaube, das große Missverständnis ist, dass man oft Speed automatisch mit Hektik, wir können nichts genießen und so, also missversteht und Geschwindigkeit irgendwie sofort, das ist was crazy, Adrenalin-Junkies oder keine Ahnung, also außer Kontrolle und so. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also umso länger ich mich mit Geschwindigkeit beschäftige, und es ist dann doch irgendwie seit dem 11. Lebensjahr als Leistungssportler, umso mehr habe ich halt gelernt, dass man nicht nur total in seiner Mitte sein muss und dass man langsam machen muss, wenn man irgendwie schnell sein will, dass man eine extrem gute Vorbereitung haben muss, dass man sich letztlich selbst erlaubt, schnell zu sein, wenn die Dinge eben so zusammen oder so miteinander verschmelzen, also die technische Vorbereitung, die körperliche, die mentale, dass du einfach schneller wirst, wie du selbst gedacht hättest. Und heute weiß ich, also wissenschaftlich erwiesen, wir haben ja so als Deutsche klassisch ungefähr so 650.000 Lebensstunden. Heute weiß man, dass wenn man 20.000 Lebensstunden durchschnittlich was tut, also Leute, die extrem gut in dem sind, was sie tun, also egal, ob das jetzt ein Manager ist oder ein Musiker oder eben ein Sportler oder ein Schriftsteller oder was auch immer, wenn du 20.000 Stunden was tust, was viel ist, also wenn die 650.000 Lebensstunden brutto haben, dann geht der Schlaf weg, dann gehen die ersten paar Jahre mal weg, um überhaupt ins Leben zu kommen und dann wieder aus dem Leben rauszukommen und so weiter, dann ist das schon verdammt viel Zeit, die du investierst. Aber dann laufen die Dinge eben von der Hand. Und wenn wir eigentlich über Geschwindigkeit sprechen, dann müssen wir fast über die Kunst der Geschwindigkeit sprechen und auch über die Kunst der Leichtigkeit. Also diesen Flow-Zustand zu erreichen, auch selbst an dem 8000er und sich alles so gut zurechtzulegen, dass du ein konsequentes Tempo durchgehst. Und der große Witz ist ja, also wenn man über Speedbergsteiger spricht, also die meisten Leute werden ja völlig enttäuscht, wenn sie mich da sehen würden im 8000er, weil ich krabbel ja da. Also es ist ja wirklich extrem langsam, weil ich einfach nicht schnell gehen kann mit diesem Sauerstoffmangel. Aber es ist halt doch noch ein Tempo. Und die meisten gehen halt zwei, drei Schritte und beim Stehen kommen aus dem Rhythmus und so. Und das hat mich immer fasziniert, wie kann man weiter optimieren? Wie kann man noch mehr aus dem Tag rausholen, aus den 24 Stunden, die wir normal immer wieder haben? Und das war so mein, sagen wir mal, mein Antrieb in der ganzen Geschichte.
Und das ist auch nach wie vor noch so.
Das ist nach wie vor so, weil es nie zu Ende ist. Also jetzt wird es ja eher so, dass ich mir, also irgendwann muss ich mich damit abfinden, wahrscheinlich, dass ich einfach langsamer werde, wie ich schon mal war. Also das ist so. Und jetzt muss man halt mehr durch andere Dinge rausholen. Und da gehört so viel mehr dazu. Also das merke ich, da habe ich auch jahrelang gebraucht, Ernährung. Ja. Wie schläfst du? Also auch hier, früher habe ich gedacht, ich muss immer 8 Stunden und so. Aber das sind so viele Dinge. Wir essen meistens viel mehr, als wir brauchen. Wir essen viel ungesünder, als wir es... Also, und das sind alles Energiefaktoren, die halt dazukommen, wie du deinen Tag optimieren kannst. Und es ist ja nicht nur Sport oder fit bleiben, sondern es sind ganz viele Komponenten, wie wir mit uns umgehen, ob wir Zeit in den Wechselzonen liegen lassen, ob wir uns irgendwie noch vollpumpen mit dem Fernseher am Abend, dann doch irgendwie wieder eine Stunde später ins Bett kommen und so weiter und so weiter. Also es sind viele, viele Dinge, die man einfach optimieren kann. Und für mich ist im Positiv gesprochen, ich will ja nicht sagen, dass das meine Lebensart irgendwie, ich will ja das niemandem aufzwingen oder so. Und ich weiß, vielleicht für andere ist das total freaky, aber für mich ist im Positiven gesprochen, weil jeder Tag irgendwie ein Rennen. Also einfach, was kann ich noch rausholen und wo kann ich noch ein bisschen die Stellschrauben machen? Und am Ende geht es darum, ja, mehr Lebenszeit zu haben, weil das ist halt einfach für mich zumindest das größte Geschenk, dass wir halt hier auf diesem Planeten sein dürfen mit all den Möglichkeiten, die wir haben.
Also einfach gesagt, schneller sein, damit man mehr in den Tag packen kann.
Ja, also irgendwo am Ende schon, dass man einfach, also für mich ist es so, genau, dass ich halt trotzdem noch meinen Sport machen kann, dass ich vielleicht trotzdem die Kinder sehen kann. Und genau, und die Arbeit und wie kriege ich es eben so hin? Und das ist die Frage.
Aber was ist so die Entwicklung? Also wo geht es hin? Hattest du... Also wenn ich mir jetzt so historisch, wie hat sich das Bergsteigen, Höhenbergsteigen entwickelt? Irgendwie erst kamen irgendwie die Erstbesteigungen, dann kamen irgendwie die verschiedenen Linien auf dem Berg, dann kamen die schwierigeren Wände, dann kamen irgendwie diese Speedbegehungen. Hattest du nie so Interesse, lass uns eine schwierigere Linie oder die Schwierigkeitsgrad beim Klettern oder beim Bergsteigen versus dem Speed?
Nee, weil ich wirklich, also ich bin ja wirklich aus diesem Leistungssport gekommen, also mit dem Schnelligkeitsgedanken und das zu optimieren. Ich bin nie in diese Technik reingewachsen, also ich bin da auch einfach schlecht. Also ich bin echt ein schlechter Kletterer, also das muss man einfach mal ganz offen sagen.
Und bist du zu robust zum Körper?
Nee, nicht nur das, ich glaube, ich bin es einfach, ich bin einfach wirklich, aber das war schon auch das Thema, weißt du, ich habe letztes Mal die Story gehört von von Scott und Amundsen, sorry, jetzt schweife ich ein bisschen aus, aber das Rennen um den Südpol.
Kein Problem.
Kennst du die, ja? Und was da total spannend ist, und das hat mich eben an unseren Stil erinnert, eben schnell hoch und mit Ski runter. Scott hat ja irgendwie 5 verschiedene Möglichkeiten, also hat sich darauf vorbereitet, also sprich, er hat Hunde ausprobiert, also nicht ausprobiert, sondern er hat einfach alles mitgenommen. Er hat Hunde mitgenommen, er hat sibirische Pferde mitgenommen, um den Südpol zu machen, er hat die Ski mitgenommen. Er hat Menschen mitgenommen und Menschenmaterial ohne Ende, nämlich 160 Leute, also klassisch British Empire mit vollem Programm. Glaube ich, wann war es, 1911 oder so. Und dann hat er noch mitgenommen so die ersten Panzerfahrzeuge. Also um irgendwie vielleicht zu schauen, ob er motorisiert da irgendwie hinkommt. Also am Ende, glaube ich, waren es 5 oder 6 Optionen. Amundsen hat gesagt, hey, ich habe eine lange Exploration Phase, also eine lange Ausprobierphase und da probiere ich wirklich aus, was geht. Und hat dann gesagt, hey, einfach die Erkenntnis war dann irgendwann mal, ich setze nur auf Hunde. Hunde, Hunde, Hunde und nochmal Hunde, ja. Und was interessant ist, Amundsen hat es geschafft, war ja der Erste am Südpol, obwohl er später gestartet ist. Alle seine Leute haben überlebt, Scott, alle sind gestorben. Er hatte einfach viel zu viele Optionen. Er hat sich irgendwie nicht konzentrieren können und war in keinem Spezialist. Er war weder bei den Hunden Spezialist, hatte die falschen Hunde dabei, die sibirischen Pferde hatten noch irgendwie Sommerfell drauf, die Panzerfahrzeuge sind gleich verreckt. Also er hat irgendwie alles, und am Ende hat er dann auch gespannt, dass eigentlich am ersten die Hunde sind. Was ich aber sagen will, ist, zu deiner Frage gerade, für uns war irgendwie so ein bisschen klar, wie beim Amundsen, wenn ich echt gut sein will, wenn ich 20.000 Stunden, von denen wir vorher gesprochen haben, in was investieren will, dann kann ich nicht gleichzeitig das sein und das sein und das sein. Ich muss Abstriche machen und meine Spezialität, mein All-In, also meine absolute Kernkompetenz ist eben irgendwie versuchen, schnell hochzukommen und zwar nicht jetzt nochmal super technisch oder was auch immer und auf den Ski sich zu spezialisieren, dass wir das als Abstiegshilfe haben, auch um schnell aus dem Risiko rauszukommen. Und da habe ich alles drauf fokussiert. Also das ist so wie ein Eishockeyspieler und ein Eiskunstläufer. Es sind einfach 2 unterschiedliche Disziplinen und der Sport hat sich einfach total segmentiert. Auch wieder Fokus, ja, am Ende.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, schnell rein in die Risikozone oder Todeszone, sagt man ja oberhalb von 8000 Meter und schnell auch wieder raus, weil unterm Strich das Risiko geringer ist, nehme ich an, oder? Weil du einfach schneller bist und kürzere Zeit in der Todeszone verbringst. Aber trotzdem ist das ja ein brutales Risiko, das du da eingehst. Wie bist du dir dessen bewusst oder wie gehst du damit um?
Ja, ich bin mir dessen bewusst. Also natürlich inzwischen durch einfach Dinge, die ja passiert sind, von gleich am Anfang bis zu dem Höhepunkt, wo ich ja eben meinen absoluten, ja, im besten Freund, den ich es nie geschafft hätte, den Basti und Seilpartner dann verloren habe.
Das war auf Expedition.
Das war auf Expedition vor 8 Jahren, genau. Aber es waren ja davor schon Dinge in 2005 oder so, glaube ich, schon am Mustergarter, wo wir da auf 2 Verunglückte gestoßen sind. Einer war schon tot, der andere ist dann noch gestorben am selben Abend und so weiter. Und da wurde mir schon relativ klar, also da war diese Naivität, die ich absolut hatte. Also ich habe mich nie mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe mir gedacht, mei, das, also da, also mich erwischt schon nicht, keine Sorge. So wie man halt, glaube ich, viele wahrscheinlich denken. Aber da war mir dann schon ziemlich schnell klar, mich kann es auch schnell erwischen. Und dann haben es viele andere Dinge gefolgt. Und mal sozusagen, um auf die Erkenntnis zu kommen, heute ist es eher, also ist es so, dass ich hatte jetzt nie die Todessehnsucht oder so. Das war nie meine Antriebsfeder, sondern immer, was ist möglich. Und ich glaube heute, und das ist vielleicht das eines der wenigen Dinge, die schöner ist am Älterwerden, ist, dass ich heute am Berg bin und ich glaube auch, wenn ich jetzt da in Nepal sein werde, jetzt an diesem 7000er, ist zwar kein 8000er, aber trotzdem ein 7000er Hochalpin und wir werden wahrscheinlich alleine sein und der ist auch lawinengefährlich oder kann es sein, dann ist das, was ich gelernt habe, dass man auch eben dort das Risiko auf 0 reduzieren kann, fast, wenn man halt nicht hochgeht. Und dazu braucht es aber echt eine Reife, also die ich früher definitiv nicht hatte. Eine Reife, dass du sagst, hey, ist es mir wurscht, was ich jetzt investiert habe? Es ist mein einziger Urlaub. Ich habe die Family jetzt 3 Wochen nicht gesehen. Ich habe irgendwie Geld investiert und ich habe sonst was. Und ich fahre halt einfach heim und war nicht einmal annähernd an der Nähe des Gipfels. Und diese Reife ist sicherlich erst die letzten Jahre nochmal so gewachsen. Aber am Ende ist es für mich ganz klar, hey, umdrehen ist halt ein Teil der Option. Und früher war immer für mich, hey, umdrehen ist scheitern und wenn ich da hinfahre, dann müssen wir umgehend auf den Gipfel kommen, alles andere ist irgendwie peinlich und so. Also da war eine ganz andere, ja, vielleicht auch ein anderes Ego, muss man sagen. Und das habe ich inzwischen echt ablegen können. Und da weiß ich einfach, ich habe ein geiles Erlebnis und das wird so oder so cool sein. Und alles andere ist add-on, sagen wir mal so. Also das ist so ein bisschen die Erkenntnis, weil ich halt, ich will echt meine drei Kinder aufwachsen sehen. Also das ist ganz klar.
Ja, das ist eine gute Entwicklung, muss ich sagen. Damals vor 8 Jahren, als damals eigentlich dein bester Freund gestorben ist, ist ja das medial auch brutal auf dich eingeprasselt. Würdest du heute anders mit dem ganzen Thema umgehen, offener oder transparenter? Also von außen hat das oft so gewirkt, dann würdest du das eigentlich gar nicht so zulassen oder nicht so transparent machen?
Absolut, also ich glaube, ich würde heute ganz anders damit umgehen. Das war echt eine total neue, einfach eine unglaubliche Situation. Und ich hätte mir, also was ich zum Beispiel ganz anders gemacht hätte, wäre, dass ich mir wirklich Hilfe geholt hätte, sofort. Also was ich damals überhaupt gar nicht gemacht habe. Ich war völlig allein in dieser Situation und habe es auch überall, ich war in so einem Schockzustand, wo man, glaube ich, auch, also wo ich auch große Fehler gemacht habe und das, wie soll ich sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber das habe ich überhaupt völlig, ich kannte die Situation aber nicht. Ich kannte zwar natürlich, also ich war, ja, Mann, so waren Lawinenunglücke, wo wir drin waren, wo 11 Menschen gestorben, ich kannte Unglücke und ich kannte alles Mögliche, aber ich kannte nicht, dass es mich so unmittelbar in meinem Team betrifft und das war schon natürlich was ich heute ganz anders machen würde und wo ich auch viele Dinge bereue, aber die Uhr lässt sich halt nicht zurückdrehen.
Aber denkst du heute oder sprichst du doch anders mit deiner Familie, deiner Frau oder deinen Kindern drüber? Oder ist das sozusagen, also sehr reell, dass das passieren kann, selbst wenn du das Risiko, du hast ja vorhin gesagt, du kannst es fast auf null reduzieren, aber das geht ja nicht.
Nee, das geht nicht. Es ist vielleicht auch, wie soll ich sagen, da ist ja nicht alles negativ. Es wird einem halt vor Auge geführt, dass man sterblich ist. Ja? Also ich meine, was wir alle sind. Und ich glaube, ohne das Bergsteigen hätte ich niemals die Gespräche mit meiner Frau geführt, die ich heute führe. Ich hätte niemals Versicherungen abgeschlossen. Ich habe tatsächlich eine Lebensversicherung bekommen. Kannst du dir das vorstellen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du da reingeschrieben, dass du Beamter bist? Und,
vom Versicherungsvorstand persönlich, ja, die wirklich sich dann für mich eingesetzt haben und so. Nee, ist unglaublich, was. Also ich habe gar nicht fassen können, was die alles wissen in Versicherungen. Man wird alles gefragt, in welchen Höhen man unterwegs ist, ob man Ski dabei hat, ob er einen Gleitschirm hat. Also wo du sagst, wer hat diese Fragebögen gemacht? Und da muss irgendjemand sein, der sich echt auskennt. Also es wird alles gefragt, ob du Sauerstoff verwendest, ob nicht, ob du mit Bergführer gehst oder nicht. Also es ist wirklich alles, es ist ein unglaublicher Fragebogen, aber ich habe am Ende tatsächlich den Versicherungszuschlag bekommen, die Prämie ist hoch, aber okay. Diese Dinge hätte ich nie gemacht, also niemals, aber es kann jetzt nicht nur am Berg passieren, aber so insgesamt sich darüber Gedanken zu machen und dieses Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und natürlich auch diese schwierigen Gespräche, die ich nicht nur mit meiner Frau hatte, sondern auch überhaupt, also auch die zu suchen und zu sagen, hey, hör mal zu, so schaut es aus, so sind die Finanzen aufgestellt, so ist das, wenn ich mal nicht mehr da sein sollte und so. Also das hätte ich niemals in Erwägung gezogen. Und das sind diese Klarheit und da professionell drüber zu sprechen mit seinem Partner, am Ende ist es einfach ein Teil der Verantwortung. Und ja, meine Frau geht da auch relativ offen und cool damit um, sagen wir mal so, sonst würde es eh nicht funktionieren, aber wir können da echt inzwischen drüber sprechen, wie die Dinge ausschauen, was da wäre genau, aber ich hätte das wahrscheinlich ohne das Bergsteigen, hätte ich glaube ich niemals das gemacht. Also
ja, ein Reifegrad, den du erreicht hast, sozusagen. Ja, jetzt nochmal auf ein ganz anderes Thema zu kommen, du hast nämlich neben deinem Beruf, neben den Seminaren, neben dem Sport, neben der Family, machst du jetzt nochmal was, nämlich die Helping Bands.
Ja.
Erzähl mal, was sind denn die Helping Bands?
Die Helping Bands. Ja, die Helping Bands war so ein bisschen die Erkenntnis, wie soll ich sagen, erstmal, das hast du jetzt auch mitbekommen, auf einmal, wenn man so ein Kind hat, müssen wir später noch unbedingt drüber unterhalten, aber da merkt man ja, es geht nicht mehr so um einen selbst, sondern man ist halt auch sehr fremdgesteuert, ja, man muss halt auf einmal, und wie merkt man, es geht jetzt um die Nächsten und die nächste Generation. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen gesagt, ich sagte, was ist irgendwie der Beitrag? Und ich meine, wir als Bergsteiger, wir sehen ja einfach diese krassen Veränderungen in der Natur schon seit Jahren. Also ich sehe es im Himalaya noch drastischer wie in den Alpen, aber auch in den Alpen ist es einfach nur noch Wahnsinn, wenn wir den Gletscherrückgang sehen und so. Und irgendwann mal war schon die Frage, eben auch als WWF-Botschafter, der ich bin, will ich jetzt einfach nur, wie soll ich sagen, mein Wissen teilen oder geht es auch darum, dass man sagt, kann man irgendwie aktiv werden? Und mich hat einfach diese Ohnmächtigkeit, mich hat das irgendwie, habe ich gedacht, hey, komm, also man wächst ja dann auch mit seiner Verantwortung und vielleicht kann man den einen oder anderen Menschen irgendwie auch mitnehmen. Und dabei irgendwann mal die Frage, wie kann man denn die Menschen miteinander verbinden und wie kann man nicht nur sich selbst, sondern vielleicht auch andere dazu motivieren, rauszukommen aus dieser Ohnmacht, dass man sagt, ich bin eh nur einer von 8 Milliarden, ich kann ja nichts machen. Aber Fakt ist auch, wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leisten würde, dann wären es halt viele kleine Beiträge, die auf einmal zum Großen werden. Und ich will das irgendwie positiv gestalten. Ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie mit Fingerpointing oder so. Und da kam dann irgendwann mal diese Idee eben mit Helping Band. Und nachdem ich WWF-Botschafter war, eben auch das Thema, was mich immer eben einfach besonders beschäftigt, nachdem wir einfach diesen Bevölkerungsdruck haben. Wir sind jetzt 8 Milliarden, wir werden auf 10 Milliarden kommen, wir werden auf 12 Milliarden, dann sagt man, dann laut so ein bisschen ab. Aber wir werden einfach noch weiteren Druck auf die Natur bekommen. Und da ist dieses Thema Natur- und Meeresschutzgebiete sicherlich einer der effizientesten Wege, um diese Vielfalt zu erhalten, die wir heute haben, auch für kommende Generationen. Und Helping Band ist einfach nur ein Armband, wo ich mir dachte, kann man nicht den Menschen wirklich was an die Hand geben, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie auch sozusagen ganz einfach mitmachen können, also teilnehmen können. Und so ein Armband kostet eben 4,99, 5 Euro. Und der Gewinn geht eben direkt an den WWF zum Ausbau von Meeres- und Naturschutzgebieten. Eins werde ich mir jetzt anschauen in Nepal. Wir werden auch ein Naturschutzgebiet in der Thera-Region an der indischen Grenze besuchen, wo eben die letzten Tiger und Panzernashörner wohnen und wo auch viel Druck ist, weil natürlich dort Landwirtschaft, Rodungen und so, und wo man auch versucht, eben den Mensch-Tier-Konflikt zu vermitteln und sagen, hey, vielleicht habt ihr viel mehr davon, wenn es ein Naturschutzgebiet wird, als wenn ihr heute da eure Schafe durchtreibt und die Wälder abbrennt für landwirtschaftliche Nutzung, weil ihr da unter Umständen viel mehr Geld machen könnt, weil ein Riesen... Also, genau, und das ist einfach das Thema mit Helping Band, sozusagen alle Vereine.
Das heißt, das ist im Endeffekt ein Silikonarmband, das man kaufen kann, und kann man übrigens bei Werkzeit kaufen.
Das ist mich besonders freuen, vielen Dank.
Wir verdienen nichts dran, also hier keine Werbung, sondern es kommt voll und ganz dem WWF zugute, das wird gespendet sozusagen. Ja. Und sehr schöne Sache, also echt imponierend, was du noch so nebenbei machst. Aber du hast ja gerade schon gesagt, der Klimawandel, der beschäftigt uns ja, also gerade ist er so sichtbar wie eigentlich noch nie, oder? Mit Waldbränden überall und dem Gletscher, der so massiv zurückgeht. Sind wir nicht als Bergsportler auch Teil des Problems? Weil letztendlich, Bergsport ist ja auch irgendwo Motorsport, ja, also wie oft warst du dieses Jahr auf der Alpspitze?
Jährlich 25 Mal.
Also. Bist du wahrscheinlich mit dem Auto hingefahren?
Ja.
Also wie siehst du das? Wie ist da dein Blick darauf? Ist das nicht so ein bisschen absurd eigentlich? Ja.
Absolut. Ich meine, ich versuche es immer zu verbinden, wie sie sagen, auf dem Weg nach Bozen, aber trotzdem ist es absurd, wie viel ich im Auto sitze. Aber geht noch viel weiter. Ich meine, es ist einfach Wahnsinn, dass wir alle davon leben, am Ende zu verkaufen und halt noch mehr. Und ich habe da schon oft einen inneren Konflikt mit mir auch, wo ich jetzt sage, okay, hey, wir sind alle in dieser Mühle, wir müssen irgendwie noch mehr verkaufen und vielleicht auch die Leute zu überzeugen, was zu kaufen, was sie vielleicht gar nicht brauchen, weil es halt wieder neu ist und wir müssen wieder das Ding neu anstreichen. Und wir sind alle in dieser Wachstumsfalle irgendwie gefangen und in diesem Konsumismus. Und haben da echt große Diskussionen, und weil ja auf der einen Seite wollen wir das irgendwie machen, schaffen, und das sind zwei Dinge, die ich da einfach sagen will. Das eine ist sicherlich, dass wir auch mit dem Boom, den wir jetzt im Bergsport haben, und der Druck auf die Berge wird weitergehen. Also das haben wir auch mit Kiefersfelden wirklich analysiert, der Druck auf die Berge. Also unsere Branche wird weitergehen, weil die Leute einfach dieses Ventil brauchen. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist sicherlich diese, sagen wir mal, Lenkungssysteme. Also wo bringen wir die Bergsportler hin, auch wieder im Positiven, sagen wir mal, dass wir sie erstens nicht nur konzentrieren, aber dass sie auch, sagen wir mal, dieses nahtlose Erlebnis haben. Wir nennen das Dynafit Experience, also Dynafit Erlebnis, und zwar nicht nur an dem Punkt, wo sie kaufen, sondern eigentlich bis zu dem Punkt, wo sie wirklich ihre erste Skitour machen oder ihre erste Bergtour oder was auch immer. Und das Zweite, wo wir echt krasse Diskussionen hatten intern, die total spannend war, aber was jetzt eines der größten Projekte eigentlich bei Dynafit jemals war. Also selbst, es ist das größte Transformationsprojekt, was wir je hatten. Selbst der Sprung als reine Wintersportfirma zur Ganzjahresmarke, den schätze ich wesentlich geringer ein, als wir jetzt haben. Und zwar diese lebenslange Garantie, die wir geben. Also wir geben ja jetzt schon auf die zwei größten Produktgruppen, Bindungen und Skischuhe, lebenslange Garantie, und eben ab 23, 24 auf alle Produktgruppen. Und das heißt eben auch, dass wir diesen Service-Gedanken eben mitnehmen, dass mindestens 10 Jahre diese Produkte eben repariert werden können, dass wir das zum Coolness-Faktor machen wollen. Und gerade im Bergsport hat man ja so Lieblingsprodukte. Also du hast ja irgendwie, ich habe eben als großes Symbol, nur um das kurz zu sagen, habe ich eben meine Hose von meiner letzten Expedition genommen, die einfach jetzt inzwischen nach, glaube ich, über 200 Wäschen so ermüdet ist, dass sie einfach überall reißt. Aber ich habe sie immer flicken lassen, weil ich habe mit der so tolle Dinge erlebt, und ich habe sie jetzt eingerahmt, die Firma gesetzt, und einfach so, da muss jeder dran vorbeilaufen. Aber einfach das Thema, hey, was ist unsere Vision? Und da waren dann große Diskussionen, wollen wir jetzt nichts mehr verkaufen und wir leben davon und dazu haben wir die Gehälter und so. Ja, wir müssen am Ende immer noch verkaufen, aber da bin ich eben auch total dankbar, dass das mitgetragen wird, wirklich von der Familie, von der ganzen Firma, dass man sagt, ja, vielleicht verkaufen wir am Ende wirklich weniger, aber dafür machen wir bessere Produkte. Und wenn wir wirklich am POS jemanden haben, der, also am Point of Sale, der dann sagt, hey, ich kaufe jetzt die Dünnerfettjacke nicht, weil da werde ich dazu animiert eigentlich, weil wir nennen es, das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast, dass ich die Jacke jetzt nicht kaufe, weil ich schon 5 im Schrank habe, dann ist das gut, dann ist es vielleicht unser Beitrag.
Das ist eine coole Sache, also aus Unternehmenssicht natürlich auch. Also sicherlich können sich viele in die Scheibe abschneiden, aber denkst du nicht, dass wir alle als einzelne Persönlichkeit einfach was ändern müssen an unserem...
Absolut.
Nicht nur an dem Konsum, sondern auch einfach an dem Verhalten, dass wir sagen, wir fahren mal schnell nach Südtirol und machen dort eine Bergtour und fahren dann wieder zurück am gleichen Tag.
Definitiv. Also ich meine, es sind ja genau diese vielen kleinen Beiträge, die wir irgendwie machen müssen. Und ob wir wollen oder nicht, und oft, mir fällt es oft schwer, sage ich auch ganz offen, weil man natürlich diese Möglichkeiten einfach vor der Haustür hat, sagen wir mal so, oder jeden Tag machen kann, aber in die Richtung wird es gehen. Und deswegen, glaube ich, nimmt mir das auch viel Angst, sagen wir mal jetzt auch gerade in der momentanen Phase, wo man ja, glaube ich, schon, also gerade in Deutschland, wir haben uns heute darüber unterhalten, in Italien ist diese Mentalität zum Beispiel gerade nicht, aber ich glaube, in Deutschland ist schon gerade die große Angst von dem Wohlstandsverlust und von ja, dem Lebensstandard, den wir gerade haben, dass der halt runtergeht. Aber am Ende muss man sagen, hey, also wir werden auch alle mit ein bisschen weniger zurechtkommen. Ja? Also auch wenn man im ersten Moment denkt, boah, ich gebe was ab und was ist da und so. Aber es kann unter Umständen sogar sehr positiv sein. Und wir müssen da sowieso raus, weil wir sitzen im Durchschnitt zwischen 25.000 und 30.000 Produkten. Und ich würde mal behaupten, wir haben ja vorhin über Leichtigkeit gesprochen, wahrscheinlich brauchen wir davon, ich weiß nicht, also ich glaube, unsere Großeltern hatten irgendwie vielleicht 1.000 oder so, also und sind damit auch gut klargekommen und hatten halt ihren Schrank und so lange. Also vielleicht ist es auch einfach jetzt eine Erfahrung, die wir irgendwie gerade machen müssen durch viele Dinge, die jetzt gerade da außen rum sind. Aber am Ende braucht es wahrscheinlich schon diesen Druck, weil nur aus uns, von uns selbst heraus habe ich zumindest Sorge, ob wir das schaffen.
Ja, das wird sicherlich spannend. Und wenn wir gerade schon einen Blick in die Zukunft wagen, du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt wieder bald auf Expedition. Im September? Oder?
Nee, jetzt am 15. August.
Ah, 15. August. Also in 2-3 Wochen, wo geht's denn hin?
Eben nach Nepal zuerst. Also erstmal eben zusammen mit einem nepalesischen Profibergsteiger, Prakash Sherpa heißt der. Was ich total cool finde, weil es einfach so, ich bin jetzt doch schon einige Jahre in Nepal und weil es einfach so zeigt, wie sich da die Generationen jetzt entwickelt haben. Das ist ein junger Kerl, ist 29 und mit dem habe ich mich sofort auf Anhieb gut verstanden. Und ich hatte ja immer auch mit den Sherpern, habe ich mich immer mal auf Augenhöhe getroffen. Also ich habe ja nicht selber Sherpa gebucht, ja, aber ich habe sie natürlich kennengelernt und ja, der ist ein cooler Typ, ist internationaler Bergführer, es steht so, also einfach als gut gebildeter, gut englisch sprechender Nepalese, steht einfach für diese neue Generation, auch mit dem Selbstbewusstsein, genau, aber eben nicht überzogen, sondern einfach ein total sympathischer Typ und genau, und da habe ich dann gesagt, hey, lass uns das zusammen machen und da geht es eben erstmal nach Kathmandu zum WWF-Büro. Da arbeiten 300 Menschen. Ich bin ja eben Botschafter auch für die Himalaya-Region. Und dort war mein Wunsch eben auch ein WWF-Projekt zu begleiten, zusammen mit dem Prakash, weil ich glaube, dass es auch ein starkes Signal ist in Nepal, wenn man dann eben ja, ein Europäer zusammen mit einem auf Augenhöhe mit einem Nepalesen kommt, der sich da auch engagiert. Und natürlich knüpfe ich das Ganze auch ein bisschen an Helping Band. Und so werden wir in dieser Terai-Region sein, eben an der indischen Grenze, wo eben, wie gesagt, die letzten Tiger Nepals, ich wusste gar nicht, dass es in Nepal überhaupt Tiger gibt, aber es gibt sie eben, und Panzernashörner gibt, und der diese Region eben entsteht, diese Naturschutzregion hoffentlich. Und dann geht es an den 7000er, an der tibetischen Grenze, eben zusammen mit dem Prakash. Und das ist ein, ja, ein wunderschöner Berg. Da muss man.
Wie heißt der Berg?
Der heißt Himmal Himlung. Und ist ja direkt, also du schaust dann schon auf der anderen Seite ins tibetische Hochland rüber, wenn man überhaupt hochkommt, ja, das müssen wir sehen. Und ich denke mal, es kann gut sein, dass wir da völlig alleine sein werden an diesem Berg. Und ja, und da freue ich mich total auf. Das Ganze wird auch begleitet. Man kann mit dabei sein, und zwar Bergwelten und die FAZ online begleiten das Ganze. Ich habe meinen italienischen Kameramann dabei und da kann man ab und zu mal reinschauen.
Hört sich spannend an. Aber wird es eine Speedbegehung auch?
Oder? Ja, genau. Es wird dann auf jeden Fall natürlich wie immer genau schnell, möglichst schnell hoch und runter. Und ich hoffe.
Was ist das Ziel? Was für eine Zeit?
Ich habe jetzt mal 8 Stunden veranschlagt, wobei ich nicht weiß, ich habe das am Dalagiri veranschlagt, aber es ist tatsächlich eine lange Strecke, auch über einen großen Gletscher, also über so einen riesigen Gletscher, wo man drüber muss. Und dann müssen wir mal. Aber ich schätze mal, es wird irgendwo so zwischen 8 und 10 Stunden, ist möglich, je nach Bedingungen.
Und runter mit Ski?
Runter natürlich mit
Ski. Was sonst? Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen.
Dankeschön.
Beni, langsam müssen wir zum Ende kommen. Ich kann tatsächlich hier stundenlang mit dir sprechen. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Wir sind einmal quer durch sozusagen. Und ich freue mich auf die nächste gemeinsame Skitour.
Ich mich auch. Du bist herzlich eingeladen nach St. Johann. Vielen Dank für das Gespräch, Martin. Hat total Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal gibt es eine Folge mit meinem neuen Kollegen Jan, mit dem ich gemeinsam Podcasts moderieren werde. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und ich freue mich auf das nächste Mal.